dann leite ich direkt zum ersten Oberthema über. Steuern und Finanzen. Da stelle ich dann halt so nach und nach Fragen und dann, genau. Wie bewerten Sie die wirtschaftspolitischen Maßnahmen der Bundesregierung in der Corona-Pandemie und wo würden Sie ansetzen, um die Wirtschaft wieder anzukurbeln?
Ich glaube, die Maßnahmen sind weitestgehend ganz in Ordnung gewesen. Also so, ich glaube, das hat uns ja alle überrascht und man kann da, also es gab ja kein Szenario dafür. Und ich glaube, was man in dieser Kürze der Zeit einfach entwickelt hat, ist schon mal ganz in Ordnung gewesen. Ein paar Sachen sind natürlich schlecht gelaufen. Wir haben ja Premium Aerotech hier in Nordenham, die jetzt zerschlagen werden wollen, da. Und Airbus hat ganz viele Fördergelder bekommen und das wurde nicht an einen Umbau, also einen technologischen Umbau oder auch an den Erhalt von Arbeitsplätzen geknüpft. Das hätte mehr passieren müssen und woran wir natürlich kämpfen, ist die Operationalisierung, also dass zum Beispiel Startups ganz lange nicht geregelt wurden. Die haben dann Menschen gegründet, die haben natürlich irgendwie einen Dreijahresplan, die hatten kein Vorjahreseinkommen. Oder auch eben UnternehmerInnen, die sehr volatile, also schwankende Einnahmen hatten. Und da wurde sehr, sehr langsam nachgesteuert, sodass jetzt eigentlich die profitieren, die sowieso mehr haben und eher die Kleinen und die Gründerinnen hinten fallen. Aber die Maßnahme an sich war okay, die Operationalisierung war schlecht. Und das ist leider sehr oft in der jetzigen Regierung.
Und welche Ziele haben Sie gesetzt, um die Wirtschaft wieder anzukurbeln?
Also ich glaube, die Wirtschaft ist gar, also sie ist ja gar nicht so am Boden. Sie ist ja aufgrund einfach einer, es ist ja nichts kaputt oder so. Wir hatten keinen Finanzcrash wie 2008, sondern die wird sich ja einfach ganz normal dadurch, dass Leben wieder beginnt, wieder starten. Das, was wir machen müssen, ist natürlich die Wirtschaft umbauen, nämlich dass eben diejenigen, die innovativ sind, die eben klimafreundlich wirtschaften, die sozial arbeiten, dass die gestärkt und gefördert werden und nicht eben die alten Technologien, die wir eigentlich jetzt abwracken müssen langsam.
Und es geht ja auch um kleinere Unternehmen, zum Beispiel Gastronomie. Mhm. Die Gastronomie hat am meisten, glaube ich, in der Corona-Pandemie gelitten.
Neben dem Kulturbetrieb, der durfte gar nicht mehr öffnen. Also die ich weiß nicht, Kulturschaffende sind, glaube ich, die und EinzelunternehmerInnen, gerade in dem Bereich Musiker, die haben am stärksten gelitten. Und da braucht es natürlich eine konkretere Förderung, also gerade im Kulturbetrieb. Bei der Gastronomie wird es auch natürlich eine Situation sein, man muss darauf achten, dass sich der Markt nicht zu stark konsolidiert, also dass eben nicht wenige Ketten alles aufkaufen. Da geht es ja natürlich auch um Mietpreise, um Ladenpreise, die reguliert werden sollten über ein starkes Gewerbemietrecht. Aber letztendlich, auch das geht ja wieder los, wenn wir wieder konsumieren. Also die brauchen natürlich die Hilfe eigentlich, dass sie nicht insolvent gehen bis zu dieser Zeit. Aber danach brauche ich ja eigentlich den Konsum nicht wieder anzukurbeln. Hoffe ich zumindest, dass wir alle wieder auf Essen und auf Konzerte gehen.
Genau. Dann sollte die schwarze Null für die Bekämpfung wirtschaftlicher Folgen der Corona-Pandemie oder auch für die Finanzierung des Klimaschutzes aufgegeben werden, da ja so hohe Ziele gesetzt.
Also wir haben ja eine Situation, ich fange mal ganz banal an, hier im Kreistag leihen wir uns Geld und kriegen dafür Geld. Das liegt an den Niedrigzinsen und also wir kriegen dafür, weil wir relativ sicher und stabil sind als Staat, kriegen wir dafür Geld. Und unter dieser Niedrigzinssituation ist die schwarze Null einfach wahnsinnig weiterzuhalten. Natürlich muss man darauf achten, nicht die nächsten Generationen zu belasten, aber die nächsten Generationen sind im Moment durch fehlende Investitionen belastet. Also wenn wir alle reden über Straßenneubau immer oder dass man dagegen ist, aber wenn man hier über die Straßen fährt, dann müssen die erstmal saniert werden. Wenn wir einfach in die Schulgebäude gucken, ich weiß nicht, wie es inzwischen ist, aber ich kenne das, dass es hier überall runtertropft und man viel mit Wassereinbrüchen zu kämpfen hat. Allein der öffentliche Raum, allein dort, also wo wir uns alle drin bewegen, da mangelt es an so vielen Investitionen, Digitalisierung eben als wichtiges Stichwort, dass man irgendwo hier sitzt in der Wesermarsch und kein vernünftiges Internet hat, um einfach an einen Schulunterricht teilzunehmen oder seinen Job zu machen. Das ist eben unheimlich wichtig und ich glaube, das geht Hand in Hand eben mit Klimaschutz, weil ein Teil von Klimaschutz ist sicherlich Abbau klimaschädlicher Subventionen, Also das ist immer wichtig, wenn man etwas verändert, dann ist das ein Dreiklang. Man muss irgendwie das Verhalten, was man nicht mehr will, sanktionieren durch Steuern. Und man muss das Verhalten, was man haben möchte, fördern, eben durch Subventionen oder eben Steuerabbau. Und man muss eben zusätzliches Ordnungsrecht schaffen, in dem das eingebettet ist. Und genau das, also 50 Milliarden klimaschädliche Subventionen wollen wir umbauen und eben in klimapositive Technologien stecken. Und ich glaube, dafür müsste auch die schwarze Null fallen. Es ist unter dieser Niedrigzinssituation kein Konzept, was wir aktuell einfach so scharf verfolgen sollten.
Dann kommt der Punkt, sollen die Steuern erhöht oder gesenkt werden? Also der erste Punkt ist, warum sollten in Deutschland die Steuern erhöht werden, obwohl wir bereits Spitzenreiter sind?
Wir sind kein Spitzenreiter beim Steuersatz.
In Europa gesehen?
Nein.
Also Belgien ist, glaube ich, noch über uns, aber wir sind schon ziemlich weit oben.
Also wir sind relativ weit oben bei den Steuersätzen, aber nicht bei dem, was tatsächlich an Steuern gezahlt wird, denn also wir sind das einzige Land, glaube ich, ich weiß nicht, ob wir weltweit, aber ich glaube in Europa mindestens, was Menschen dafür bezahlt, möglichst den Staat, also möglichst viele Steuern wieder zurückzukriegen, die Steuerberater. Also wir haben einerseits natürlich Steuersätze und andererseits so viele Ausnahmen, dass das, was am Ende da rauskommt, ja gar nicht, also gar nicht mit dem Steuersatz entspricht. Ich bin zum Beispiel verheiratet und wir haben Ehegattensplitting und sowas Furchtbares. Und da kommt dann einfach ja viel weniger raus als der Satz. Das ist so. Und wir wissen, wir haben die Situation, dass wir wissen, dass eben besonders wohlhabende Menschen besonders stark von diesem System der Ersparnisse ja, profitieren. Zum Beispiel können sie sich Immobilien leisten eher und das in ein Unternehmen ausgliedern. Dann müssen sie es anders besteuern, als ob das ein Privateinkommen wäre. Und wir wollen diese Ausnahmen erstmal abbauen, damit es eine stärkere Gerechtigkeit gibt, also nicht progressiv reicher Leute weniger besteuert werden und ein bisschen den Spitzensteuersatz anheben. Aber also Frankreich hat definitiv einen höheren Spitzensteuersatz und auch weltweit werden Steuern dann, also weil es eben diese Ausnahmen nicht gibt, sind sie einfach im Verhältnis, also von den tatsächlich gezahlten Steuersätzen höher.
Dann wie soll sich der Staat finanzieren, wenn Zukunfts- und Umweltinvestitionen getätigt werden sollen?
Naja, also wir profitieren ganz schön von Umweltinvestitionen und das ist ja ein Markt. Also viele Leute möchten ja, also vielen Leuten ist klar, wenn wir hier nicht wollen, dass unsere Deiche ständig belastet werden, dann müssen wir jetzt anfangen, das 1,5-Grad-Ziel einzuhalten. Und es ist doch ganz normal, viele Unternehmen, Wasserstoff hier in der Gegend, ist ein ganz besonders spannendes Thema, wollen doch einfach in diese Technologien investieren. Das ist ja einfach kein Widerspruch. Das ist ja einfach eine Geschichte, die immer erzählt wird, dass Klimaschutz nur Geld kostet. Aber wenn ich einfach gucke, wie viele Jobs in der Solarbranche, hier in der Windmühlen, Windräderbranche vernichtet wurden, dann muss man zu Ungunsten anderer Jobs von Industrien, wo einfach viele WissenschaftlerInnen sagen, die werden so und so in 10 Jahren nicht mehr da sein, dann haben wir gar kein Problem. Also keiner schreibt mehr heutzutage auf einer Schreibmaschine. Den Wandel haben wir auch völlig klargekommen. Oder früher wurden hier die Häfen mit Personen ausgeladen. Und auch das, also es ist natürlich, die Investitionen werden ja nur verlagert. Und zwar in etwas, was uns alle nützt und wir davon profitieren.
Wie soll sich der durchschnittliche Bürger des Mittelstandes bei steigenden Güterpreisen finanzieren? Der erste Stichpunkt war ja Mindestlohn, Einführung und Erhöhung auch.
So, jetzt muss ich erstmal überlegen, steigen die Güterpreise, steigen Güterpreise im Moment nicht nur wegen CO2, sondern wir haben im Moment auch ein Riesenproblem beim Bauen. Also wenn euch alle mal sagen, wir können immer so viel bauen oder so, ja, es ist wahnsinnig problematisch im Moment an Rohstoffe dafür zu bekommen. Also erstmal muss der Mindestlohn erhöht werden und angepasst werden, und zwar so, dass der armutssicher ist. Also so, dass man nicht, wenn man in Rente geht, in Armut, Altersarmut verfallen kann. Und das Zweite ist, dass natürlich steigende Güter oft mit steigender Wertschöpfung zu tun haben, im Allgemeinen. Und dann natürlich, klar gibt es Inflation und so weiter, aber natürlich dann auch Löhne und Gehälter steigen. Deswegen ist es wichtig, dass die Gewerkschaften auch zu stärken. Das ist ein ganz wichtiger Teil unseres Wahlprogramms.
und jetzt international. Was möchten Sie und Ihre Partei dafür tun, den Wirtschaftsstandort Deutschland attraktiv zu machen?
Ist der denn unattraktiv? Ich glaube, das ist immer noch einer der stärksten Wirtschaftsstandorte Europas oder auch weltweit. Ganz klar, wir haben gerade den G7-Gipfel. Ich glaube, wir haben ein paar Probleme, nämlich, das haben wir Grüne gerade sehr gemerkt, letzte Woche gab es eine Anzeige von einem neoliberalen Think Tank, der finanziert wird von, ich sag mal, den alten Industrieunternehmen, und wir haben schon durchaus ein Problem, dass wir einen sehr Fokus auf die Automobilindustrie haben und die sehr lange gebraucht haben, um eben einen Wechsel zu organisieren, und es da sehr viele Widerstände, aber auch intern gab. Und ich glaube, dass wir uns etwas diverser aufstellen müssen. Wir haben definitiv einen Nachholbereich bei dem ganzen Bereich Digitalisierung. Und ich glaube, dass wir auch eine stärkere Finanzkontrolle brauchen, damit wir die Realwirtschaft stärken gegenüber der Finanzwirtschaft.
Wenn ich das noch eine Rückfrage stellen dürfte. Zum Beispiel, also es gibt ja immer mehr oder auch deutsche Unternehmen, die zum Beispiel Länder wie China oder Indien, also in Entwicklungsländern outsourcen. Ja. Und dann fangen sich da an, Sachen zu kaufen. Es geht ja. Also mit unserem ersten Artikel unseres Grundgesetzes sind die Arbeitsbedingungen da natürlich nicht unbedingt zu vereinbaren. Und dann ist natürlich die Frage, sollte man diese Unternehmen, also diese Teile der Unternehmen vielleicht dafür sorgen, dass die ebenso profitabel in Deutschland sein könnten, also ohne die Verletzung der Würde des Menschen, und dass halt wieder mehr hier produziert wird von den Sachen, die dann auch hier fertiggestellt werden.
Naja, wollt ihr, also keiner von euch will wahrscheinlich Löcher in Bleche stanzen. Das gehört eben ja auch zu einer Geschichte, dass man das wahrscheinlich einfach gut automatisieren und outsourcen kann. Also ich glaube, das Problem, was du ansprichst, ist einfach ein anderes, und zwar eins der überhaupt Arbeitsbedingungen. Es gibt die Kernarbeitsnormen der International Labour Organization, die definiert, was menschenwürdige Arbeit bedeutet. Und wir haben durch die Pandemie verschiedene Situationen, dass es nämlich wieder Versklavung, moderne Versklavung gab, also Schuld, dass jemand sich Geld leiht, das dann nicht zurückzahlen konnte, gerade besondere TagelöhnerInnen, und das dann abarbeiten müssen, teilweise aber die Schulbildung gar nicht haben und gar nicht wissen, wann sie das abgearbeitet haben. Es sind riesengroße Probleme, die wir in vielen Ländern des globalen Südens haben, oder auch Arbeitsbedingungen. Also und Arbeit und Umweltprobleme gehen immer miteinander rein. Kinderarbeit ist ein Riesenstichwort in dem Bereich. Ich glaube, das müssen wir anders lösen, weil es ist natürlich erstmal in einer globalisierten Welt grundsätzlich okay, dass Unternehmen bestimmte Leistungen outsourcen. Und ich glaube, wir wollen alle, wir sind keine Globalisierungsfeinde. Aber dieses, dass globalisiert werden darf, dass outgesourced werden darf, ohne eben Arbeitsstandards einzuhalten, ohne Umweltstandards einzuhalten. Genau das ist das Problem. Und da wurde jetzt letzte Woche im Bundestag das Lieferkettengesetz verabschiedet. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal davon gehört habt. Leider ziemlich dann verwässert. Also es funktioniert ja so, dass man hat eine erste Lesung, dann geht das in Ausschuss, dann kommen die ganzen Lobbyisten auf einen zu, dann verhandelt die GroKo und dann am Ende kommt etwas raus, was, glaube ich, hätte schärfer, was definitiv nachgeschärft werden muss, aber es ist ein definitiv erster Schritt, der sagt, wenn ein Unternehmen jetzt zum Beispiel in Kenia oder so produziert, dann muss es da auf die Einhaltung der Menschenrechte achten, dann muss es auf Arbeitnehmerrechte, hier unsere Klamotten, ein Riesenproblem, einfach wie die hergestellt werden. Und das ist, glaube ich, diese Pflicht und auch Sanktionsmöglichkeiten gegenüber westlichen Unternehmen zu haben. Ich glaube, das ist etwas, was sehr, sehr wesentlich ist, denn im Kern dürfen wir leider was sagen, unser Wohlstand beruht eben zu einem größeren Teil auf der Ausbeutung von anderen.
Und hat deine Partei dann auch vor, das Lieferkettengesetz oder ein neues Lieferkettengesetz zu verabschieden oder in den Weg zu bringen, dass vielleicht das Ganze verschärft, um sicherzugehen, dass etwas nicht stattfindet?
Ich hoffe es. Ich bin da jetzt mal ganz ehrlich, das ist ja alles letzte Woche passiert. Und die Anna Cavassini, das ist eine Freundin von mir, die ist Ausschussvorsitzende im EU-Parlament, die hat das im EU-Parlament verhandelt. Also es war ein Riesending. Als Schattenberichterstatterin hat sich dafür schon ausgesprochen. Aber das ist natürlich, wir haben da gar nicht so schnell eine Position zu entwickeln. Ich glaube, was natürlich der erste Schritt ist, da bin ich jetzt so ganz, ganz nüchtern als Politikwissenschaftlerin, ein Gesetz was wir haben, muss vollzogen werden. Das haben wir an ganz vielen Stellen, dass wir irgendwas formulieren, Tierschutz zum Beispiel ganz, ganz häufig oder auch Arbeitnehmerrechte, dass wir etwas formulieren, das ist ein Gesetz, aber dann wird es nicht umgesetzt. Und ich glaube, dass wir da als erstes, es ist natürlich viel einfacher, erstmal am Vollzug anzusetzen, bevor man wieder einen ganzen Gesetzesprozess aufmacht. Also das könnte ich mir einfach, aber es ist natürlich jetzt geschätzt so aus einer politikrationalen Überlegung her.